Und wir fahren auch gerne mit dem Tandem. Kennt jemand von euch diesen Ort? Oh, ja, Rorschacher Berg, das ist so quasi, ja, ich weiß nicht, zu welcher Gemeinde das wirklich gehört, gell? Rorschacher Berg, genau, das ist so quasi der offene Bücherschrank bei Stad. Also quasi am Bodensee, Hörnlibuck heißt es da. Und wer von euch hat da im letzten Sommer 2 Bücher deponiert? Gibt es jemanden, der sich mutig dazu bekennen möchte? Hat da jemand 2 Bücher reingestellt? Hat jemand schon ein Buch rausgeholt? Sehr gut, sehr gut. Also echt toll. Ich liebe diese Bücherschränke. Man kann einfach hinfahren, schauen, was gibt es da für Bücher. Und wir waren eben, wie gesagt, mit dem Tandem unterwegs und hatten eine Radtasche. Wir haben Platz für Bücher. Und tatsächlich habe ich 2 Bücher da entdeckt auf unserer Tandem-Tour. 2 fromme Bücher quasi. Und ich habe gemerkt, wow, Vergebung ist ein wichtiges Thema. 2 Bücher eigentlich zum Thema Vergebung, Umgang mit Gefühlen. Und ich habe einmal mehr gemerkt, ja, ich glaube, das ist etwas, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Und ich habe auch gestaunt über Jesus. Er wusste genau, hey, ich glaube, der Stefan, der trägt so ein bisschen ein Groll mit sich rum. Der hat auch Mühe, gell, mit 7x, 70x, das bereitet ihm Mühe. Er hat da einen Groll in sich, und damit ich nicht bitter werde, hat er extra für mich diese beiden Bücher organisiert. Und sie waren auch noch gratis, also voll der Luxus. Und ich habe dann in den Sommerferien beide Bücher gelesen, habe viel davon profitiert, viel gelernt. Und wir haben es schon gehört, gell? Petrus, der hat auch gefragt. Ich glaube, das war auch ein Thema, das hat ihn auch beschäftigt. Ja, wie ist es mit der Vergebung, Jesus? Ich habe das schon gelesen. Er fragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7x. Interessant, er spricht da nicht von der Schwester, gell? Sondern vom Bruder. Und wahrscheinlich gab es da einen konkreten Bruder. Ich glaube, er fragt es nicht einfach ins Blaue raus, so theoretische, für Jesus habt ihr mal eine theoretische Frage. Sondern ich glaube, da gab es jemanden, der hat ihn echt genervt. Vielleicht einer von seinen Jüngerkollegen. Es war auch nicht die Schwiegermutter, gell? Es war ein Bruder. Jemand musste ihn da genervt haben. Vielleicht wurde er immer wieder verletzt. Er wollte mehr wissen zum Thema Vergebung und hat dann diese Frage gestellt. Und wir merken auch, Jesus hat gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Ist auch seine Jünger wollen ja wissen, ja, wie sollen wir beten. Und das Thema Vergebung kommt da auch vor im Vater unser. Das heißt da, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und ich finde es ja ganz interessant, dass Petrus nur an den zweiten Teil gedacht hat von dem Vaterunser. Wie auch wir vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Petrus hätte ja Jesus auch fragen können, Herr Jesus, wie oft vergibst du mir? Wie oft kann ich mich dumm anstellen und du vergibst mir? Wie oft kann ich einen Misstrip machen und du vergibst mir? Das hat ihn irgendwie nicht so interessiert. Oder er hat vielleicht gedacht, ja nee, also mir geschieht das sowieso nie. Er hat gedacht, nee, ich werde Jesus nie verletzen, nie im Stich lassen, ich werde treu zu Jesus stehen. Er sagt ihr dann, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Der Petrus war irgendwie überzeugt, egal was auch passiert, ich werde Jesus nie verleumden. Verlassen, verleugnen, nein. Ich bin bereit, ich gehe mit ihm ins Gefängnis, ich gehe mit ihm in den Tod, jawohl. Aber wir wissen, dass alle, wenn wir die Evangelien lesen, es kam ein bisschen anders. Lukas 22, dürft es gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel da habt oder ein Handy. Lukas 22 ist diese berühmte Geschichte. Lukas 22, da heißt es ab Vers 54, die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Was für eine Geschichte, nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hatte, krähte der Hahn und Jesus schaute ihn an. Und da wurde ihm bewusst, boah, ich glaube, ich habe echt total versagt und ich habe Vergebung bitter nötig. Anstatt Jesus mutig zu bekennen und sich selber zu verleugnen, machte er es umgekehrt. Er verleugnete Jesus und versuchte, sich irgendwie zu retten. Und anscheinend war es da an dem Abend in der Nacht kalt. Deshalb brannte in der Mitte von dem Innenhof, wo sie waren, da ein Kohlenfeuer. Und die Leute saßen um das Feuer, um sich zu wärmen. Ich glaube, der Petrus hatte auch kalt, er saß auch am Feuer. Und weil er am Feuer sah, gab wahrscheinlich so ein bisschen ein Glimmen, ein Lichtschein. Und da hat man ihn erkannt. Und diese Geschichte von der Verleugnung von Petrus, die können wir in jedem der vier Evangelien nachlesen. Petrus steht in dieser ganzen Passionsgeschichte auch so ein bisschen im Schaufenster, im Rampenlicht. Er war es, der im Garten Gethsemane einem Soldaten ein Ohr abgeschlagen hat mit dem Schwert. Er war es, der Jesus verleugnete. Und wenn wir so über die Passionsgeschichte nachdenken, merken wir, Petrus bekommt so einen negativen Touch. Man denkt, boah ja, der Petrus, der hat es echt vergeigt. Der Petrus, der hat es echt irgendwie versaut. Aber ich denke, wir tun ihm ein bisschen Unrecht. Wir wissen ganz genau, was er gemacht hat, es wird uns viel beschrieben, aber wir fragen uns, ja, wo waren denn eigentlich die anderen Jünger? Was haben eigentlich die gemacht? In Markus 14, da lesen wir ein bisschen was davon, da heißt es, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Also alle Jünger, heißt es da, ließen ihn im Stich und flüchteten. Einzig ein junger Mann, der hat es gewagt, mit Jesus mitzugehen. Wir wissen nicht so recht, ja, wer war das? Es gibt Leute, die sagen, es war wahrscheinlich Markus, gell? Da waren ja nicht mehr viele dabei, alle waren weg und der Markus war vielleicht noch da. Und er hat vielleicht dann die Geschichte selber aufgeschrieben. Und auf jeden Fall hat auch er plötzlich den Mut verloren. Die Soldaten wollten ihn vielleicht packen, aber er ließ sein Kleid und sprang nackt davon. Also wir merken, es macht Sinn, eine Unterhose zu tragen oder sowas. Gell? Das bewahrt uns vor peinlichen Situationen. Oder vielleicht ein Unterhemd oder irgend sowas. Auf jeden Fall merken wir, boah, keiner der Jünger ging mit Jesus mit. Alle hauten ab. Nur stehen die nicht so am Schaufenster wie der Petrus. Und es ist deshalb ein bisschen unfair, nur auf Petrus rumzuhacken. Weil am Anfang von unserem Predigttext heißt es, Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Also Petrus ging wahrscheinlich zuerst auch weg, das heißt, alle sprangen davon. Und danach hat der Petrus irgendwie gedacht, hey, boah, vielleicht wurde ihm auch bewusst, ich habe Jesus gesagt, ich lasse dich nicht im Stich. Und deshalb hat er gedacht, ja komm, ich könnte ja heimlich so ein bisschen mitschleichen, mal schauen, wo das Ganze hingeht. Und Petrus ging dann mit. Und ich finde es auch sehr mutig, weil er geht eigentlich so ein bisschen in die Höhle des Löwen. Er geht da zu den anderen Soldaten, die Jesus abgeführt hat. Ich meine, er hat sich nicht unbedingt Freunde gemacht mit dem Schwertgefuchtel und dem Ohrabhauer und so. Er geht da hinter dem Verhaftungstrupp hinterher. Todesmutig ging er dann in den Innenhof vom hohenpriesterlichen Palast. Vielleicht saß da auch der Soldat, dem er ein Ohr abgehauen hat. Wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall eigentlich wirklich sehr mutig. Er ging dorthin, wo man Jesus hasste, wo man versuchte, ihn loszuwerden. Das war jetzt nicht so die Komfortzone, keine Wellness-Oase. Und eigentlich ein sehr mutiger Mann, dieser Petrus. Und aus dieser Geschichte von Petrus lernen wir, hey, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, kann auch mal einen groben Misstrip machen. Auch die größten Glaubenshelden sind nicht immun dagegen. Auch die mutigsten Christen können sich plötzlich versündigen. Und es scheint, dass manchmal gerade die gefährdet sind, die so mutig wie ein Petrus, mal vorangehen, mal etwas wagen, mal etwas ausprobieren, mal die Nase ganz vorne haben. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es die sind, die für den Feind auch vielleicht auch gefährlich sind. Und die versucht er ganz gezielt auszuschalten. Und wenn du im Moment merkst, hey, boah, ja, da bin ich echt besonders irgendwie angefochten, könnte es auch so etwas wie ein Gütezeichen sein. Du gehörst zu denen, die dem Feind gefährlich werden können. Und am Ende von diesem Abschnitt heißt es dann, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus ging hinaus, also weg von dem wärmenden Feuer, in die kalte und finstere Nacht. Petrus ging so ein bisschen in die Einsamkeit, in die Isolation, weg von Jesus, weg von den Menschen. Er war unglaublich traurig. Traurig wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, boah, ich habe doch Jesus versprochen, ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir ins Gefängnis bis in den Tod. Und boah, jetzt hat er es echt nicht halten können. Traurig, weil er sein Versprechen einfach nicht halten konnte. Traurig, dass er Jesus allein lassen musste. Das war für ihn eine bittere Stunde. Eine Stunde, die ihm überhaupt nicht geschmeckt hat. Eine Stunde, die ihn auch so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht hat. Er glaubt, er war verzweifelt über sich. Verzweifelt aber auch, weil er gedacht hat, ja, boah, jetzt ist irgendwie alles aus. Der Jesus wird verurteilt, er stirbt und dann ist alles aus. Da gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft mehr. Und vielleicht war er aber auch wütend auf diese Sklavin, die ihn erkannt hat am Kohlenfeuer. Wäre die nicht gewesen, die dumme Kuh, hat er vielleicht gedacht, gell? Wenn die nicht gewesen wäre, wäre alles besser gelaufen. Aber nein, sie hat ihn erkannt, da heißt es, eine Dienerin, oh, die Dienerin will nicht kommen. Unglaublich. Hier ist sie, die Dienerin. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers da sitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Also die erste, die Petrus erkannt hat, war eine Dienerin des Hohepriesters. Sie war wahrscheinlich keine Angestellte, sondern eine Sklavin. Und für ihre Arbeit bekam sie keinen Lohn. Sie gehörte wohl einfach zum Haushalt des Hohepriesters dazu. Das heißt, in der gesellschaftlichen Hackordnung stand sie ganz weit unten. Petrus war ja immerhin selbstständiger Fischer. Der hatte ein eigenes Unternehmen. Er war ein Unternehmer. Und die Sklavin war so ein bisschen auf der andere, am anderen Ende. Die war echt unter allen quasi auf dieser Rangliste. Und ausgerechnet diese Sklavin zeigte wahrscheinlich mit dem Finger auf Petrus und sagte, der hier. Und gell, eigentlich, wenn man so am Feuer sitzt, man hätte es auch ein bisschen diskret machen können. Man hätte so ein bisschen diplomatisch, sie hätte fragen können, so im persönlichen Gespräch, warst du nicht auch mit Jesus unterwegs, kommst du mir irgendwie bekannt vor? Aber irgendwie merken wir, Diskretion, Diplomatie war nicht so ihre Stärke. Sie posaunte das raus, der hier war auch mit Jesus unterwegs. Und es hat auch so ein bisschen einen abwertenden, bloßstellenden Touch. Wir müssen uns das vielleicht so vorstellen, gell, wie bei einem Fußballspiel. Vielleicht warst du letzte Woche in St. Gallen im Fußballstadion. Der FC Zürich spielte gegen den FC St. Gallen. Und stell dir mal vor, gell, du quasi möchtest das Fußballspiel schauen, aber es gibt keine Tickets mehr und du bekommst ein Ticket im Espenblock bei den St. Gallen-Fans, aber du bist leider Fan vom FC Zürich. Also, du gehst da quasi trotzdem dahin, quasi in die Höhle des Löwen, bist da umzingelt von allen grünen Fans und so, gell? Bist da mittendrin und denkst so, oh, das ist mir nicht so ganz angenehm. Und plötzlich ist da ein besoffener St. Galler-Fan und sagt, der Trottel da ist doch FCZ-Fan, den kenne ich. Und gell, boah, du denkst so, wow, was passiert jetzt? Und dann sagt er auch, der hat ja Zürich-Schnurren. Wir erkennen ihn, ja genau, der spricht ja Zürcherdeutsch, es kann kein St. Galler-Fan sein. Und da dann zu sagen, mitten in dem grünen Block, jawohl, ich bin FCZ-Fan und St. Gallen finde ich ganz schlecht, schlechte Mannschaften, wir werden gewinnen, wir zeigen es euch, das braucht dann schon sehr viel Mut, gell? Vielleicht würden wir in dem Moment sagen, also meine Großmutter, die kam aus St. Gallen. Oder wir würden vielleicht auch sagen, ja, und ich habe also Olmer Bratwurst. Ohne Senf ist mein Lieblingsessen. es braucht schon sehr viel Mut, einfach so in einer aufgeheizten Atmosphäre da dazu zu stehen und zu sagen, wo ich übrigens bin FCZ-Fan. Der Simeon, mein Sohn und ich, gell, waren gestern Abend an einem Fußballspiel tatsächlich und wir waren im FC Winterthur Fanblock als IB-Fans. Am Schluss wurden wir mit Bier geduscht, also wir merken es gar nicht, obwohl wir gar nicht groß gejubelt hatten, es gab auch nichts zu jubeln. Vielleicht habe ich meine gelbe Regenjacke verraten, aber wir merken, schnell ist man in einer dummen Situation. Und an dem Kohlenfeuer war Petrus echt in einer schwierigen Lage, gell? Er wurde von dieser Sklavin bloßgestellt. Ich glaube, das war sehr beschämend und auch verletzend. Und leider kann uns das auch nicht nur bei Fußballspielen oder so passieren, sondern auch in den frömmsten Kreisen. Leute aus deinem Hauskreis oder aus deiner Kirche können dich auch mal enttäuschen, die können dich verletzen. Und du fragst dich dann vielleicht, ja, wie kann das denn sein, dass Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so verletzend sein können? Das kann echt wehtun. Und diesen Schmerz habe ich vor etwa einem Jahr erlebt. Wir waren so an einer harmlosen Sitzung und die ist plötzlich völlig aus dem Ruder gelaufen, ist irgendwie völlig eskaliert und es hat mich so verletzt, dass ich 2 Nächte lang nicht mehr geschlafen habe. Und das hat mich dann, boah, da habe ich dann gemerkt, boah, jetzt wird es ungesund, weil irgendwann sollte ich auch mal schlafen. Ich habe dann gemerkt, na, das gefällt mir gar nicht, jetzt wird es ungesund und ich habe dann auch gemerkt, ich muss das angehen. Ich kann es einfach sagen, ja, ja, war alles nicht so schlimm, lassen wir mal weiterlaufen, sondern ich habe dann Rat gesucht bei einem Seelsorger und das war echt sehr hilfreich. Es war auch hilfreich, dann mit meiner Frau darüber zu reden, mit einem guten Freund. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich mich zurückgezogen hätte, einfach das alles in mich hineingefressen, wäre ich wahrscheinlich wirklich krank geworden. Aber es scheint ein bisschen, dass der Petrus genau das gemacht hat. Er ging weg von Jesus, weg von dem Feuer in die dunkle Nacht, in die Einsamkeit. Aber ich denke, gerade dann, wenn wir verletzt worden sind, ist es so wichtig, dass wir mit dem Schmerz nicht allein bleiben. Dass wir mit dem Schmerz zu Jesus gehen, dass wir vielleicht auch Hilfe suchen, gute Seelsorger, gute Freunde, die uns zur Seite stehen. Und dieser Seelsorger half uns dann auch mit unserem Sitzungsteam nochmal alles aufzurollen, zu besprechen und dann auch uns zu versöhnen und auch Vergebung zuzusprechen. Und das war echt hilfreich. Aber ich habe dann gemerkt, trotz dieser Aussprache und trotzdem, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das bereinigen, wir wollen vergeben. Trotzdem war da sowas wie, habe ich gemerkt, ja, da wächst sowas wie eine bittere Wurzel in mir. Und ich habe dann auch gemerkt, Jesus will das nicht. Und es ist ihm wichtig, dass ich das rausreiße. Unter anderem hat er mich immer daran erinnert, auch mit dem Bücherschrank in Staat. Und Vergebung, merken wir, ist auch im Neuen Testament ein ernstes Thema. Wir haben das auch gelesen bei dem Schalksknecht-Gleichnis, weil da heißt es, wenn ihr dem Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber dem Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das ist echt ein hartes Wort. So wie der Vater im Himmel uns vergibt, sollen auch wir vergeben. Und er sagt dann, aber wenn wir den anderen nicht vergeben, dann wird auch der Vater im Himmel uns nicht vergeben. Ich meine, dann gefragt, wieso ist Jesus an der Stelle so ernst? Warum nimmt er das so ernst? Warum macht er so eine ernste Ansage, so eine ernste Warnung? Und ich denke, es hat damit zu tun, dass er uns so unglaublich liebt. Und er genau weiß, hey, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Groll, das macht uns mehr und mehr kaputt. Und jemand hat mal gesagt, nicht vergeben ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt. Also nicht vergeben ist wie Gift trinken, so quasi, ich trinke mein Gift und ich warte darauf, dass der andere dann irgendwann stirbt. Aber wir merken, es funktioniert nicht. So läuft es nicht. Wenn du Gift trinkst, wirst du langsam aber sicher vergiftet. Der dich verletzt hat, der merkt vielleicht gar nichts davon. Er merkt vielleicht gar nicht, dass er dich verletzt hat. Er lebt einfach fröhlich weiter, während du immer mehr Gift-Intus hast. Und mir ist bewusst geworden, hey, das ist so ein riesengroßes Thema und das sprengt auch ein bisschen den Rahmen der Predigt, über alles zu reden. Aber wir schauen uns einfach mal 2 Lügen zum Thema Vergebung an. Ich glaube, die eine Lüge heißt, ja, Vergebung heißt, ich muss so tun, als sei meine Verletzung doch gar nicht so schlimm. Und wenn jemand sagt, ja, kannst du mir vergeben, wir sagen schnell, ja, ja, es war alles gut, nicht so schlimm, es war okay. Und ich denke so, ja, ich muss meine Gefühle nicht so ernst nehmen. Aber ich habe gemerkt, Vergebung verharmlost die Verletzung nicht. Vergebung heißt nicht, wir müssen das alles jetzt schön reden, nach dem Motto, ja, das war nicht so schlimm. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da hat er nicht den Soldaten gesagt, ah ja, ist nicht so schlimm, tut nur so ein bisschen weh, ich spüre so ein bisschen einen Stich hier, aber so schlimm ist es nicht, ist okay, halb so wild und so. Sondern nein, Jesus hat für sie gebetet und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn diese Deppen hier wissen nicht, was sie tun. Nein, er blieb anständig, er hat nichts gesagt von Deppen. Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen, sie brauchen Vergebung, was sie gerade jetzt machen, ist falsch, obwohl es nötig ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, wir dürfen und sollen unsere Verletzungen auch beim Namen nennen. Wir dürfen ehrlich sein, wenn uns etwas verletzt hat, dann hat es uns verletzt. Wenn sich jemand an uns versündigt hat, dann war es eine Sünde. Und die zweite Lüge heißt, Vergebung hat mit guten Gefühlen zu tun. Du reißt dich zusammen und vergibst einer Person, die dich verletzt hat, doch dann triffst du sie wieder und plötzlich sind da wieder die alten Gefühle da, die alte Verletzung und du wirst wieder wütend oder hast irgendwie einen Groll und du wunderst dich und denkst, ja, boah, warum? Ich habe ja doch schon vergeben. Warum werde ich jetzt wieder wütend? Warum kommen diese Gefühle zurück? Und du fragst dich vielleicht, habe ich irgendwie was falsch gemacht? Habe ich hier zu wenig vergeben? Warum? Und Vergebung ist in erster Linie, glaube ich, einfach eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dieser Person zu vergeben, ihr nichts nachzutragen, sie sogar zu segnen. Aber das heißt nicht, dass da niemals mehr ein negatives Gefühl auftauchen kann. Weil Gefühle sind so ein bisschen wie Vögel, die liegen über unseren Kopf, wir können sie nicht steuern. Man verliebt sich, man wird hässig oder so, gell? Man wird wütend. Das kann so schnell geschehen. Wir haben die Gefühle nicht so im Griff, wir können sie nicht steuern, sie kommen und gehen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wie wir dann mit diesen Gefühlen umgehen. Wenn wir den negativen Gefühlen Raum geben und dann anfangen zu überlegen, gell, das kennen wir vielleicht alle, gell, wir fangen dann an zu überlegen, wie könnte ich es ihr heimzahlen? Wie könnte ich es ihm heimzahlen? Ich könnte vielleicht, man fängt an, böse Pläne zu schmieden oder so, gell, wie könnte ich ihm schon mal was zurückgeben oder so? Ich glaube, dann geht es in eine falsche Richtung. Dann nehmen diese negativen Gefühle zu viel Raum ein. Und ich glaube, die Herausforderung ist, die Gefühle wahrzunehmen, sie auch ernst zu nehmen und sich dann aber bewusst immer wieder zu entscheiden, hey, ich will diesen Vergebungsweg weitergehen. Ich will mich nicht selber rächen, ich will diese Person segnen. Und es geht oft nicht von heute auf morgen, sondern ich glaube, es braucht Zeit. Und wir dürfen auch Jesus ehrlich sagen, Jesus, ich will vergeben, aber im Moment fühle ich es einfach nicht. Momentan kann ich irgendwie nicht so wirklich vergeben. Und Jesus kann in dem Prozess uns helfen. Er kann das Wollen und auch das Vollbringen einfach schenken. Und absolut vorbildlich finde ich, wie Jesus mit dem Verleugner Petrus umgegangen ist. In unserem Text heißt es, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Also Jesus stand wohl mit dem Rücken zu Petrus und es heißt, er wandte sich um. Das heißt, er hat sich bewusst noch einmal umgedreht. Jesus hätte sich auch denken können, wer mich verleugnet, dem zeige ich die kalte Schulter. Der hat es nicht, der ist es nicht wert, dass ich mich jetzt umdrehe, ihn noch anschaue. Aber Jesus drehte sich extra um und suchte den Augenkontakt mit dem Petrus. Und ich habe ihn auch gefragt, ja, wie hat Jesus wohl den Petrus angeschaut? Welche Botschaft lag in diesem Blick? Ganz lange habe ich gedacht, Jesus hat ihn irgendwie so zornig angeschaut, voller Zorn. Bin ich aber wütend, Petrus. Oder vielleicht auch so ein bisschen vorwurfsvoll. So. Wir kennen alle diese Blicke. Man kann ganz verschieden schauen. Vielleicht hat er ihn auch traurig angeschaut. Ich aber behaupte, das ist meine Behauptung, ihr dürft gerne danach, gell, es gibt noch ein Gemeindemittagessen, darüber diskutieren. Meine Behauptung ist, Jesus hat den Petrus voller Liebe angeschaut. In 5. Mose 31, Vers 17 heißt es, an jenem Tag wird mein Zorn gegen sie entbrennen, ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Also Gott spricht da so ein Gerichtswort und sagt, hey, wenn Gott zornig ist, dann wendet er sein Gesicht ab, dann gibt es keinen Augenkontakt mehr. Dann wendet er sein Gesicht ab, dann gibt es keinen Blick mehr. Und das hätte Jesus ja machen können, er hätte sich nicht umdrehen müssen. Er hätte Petrus einfach die kalte Schulter zeigen können. Aber er hat sich umgedreht und er wollte Petrus anschauen mit Augen voller Liebe. Und so ist Jesus, er liebt uns. Und er ist so gerne bereit, uns zu vergeben. Eben auch 7 mal 70 mal. Das ist nicht, was er von uns verlangt, sondern das ist das, was er vorlebt. Und 7 mal 70 mal ist so eine Symbolzahl. Das war klar, Jesus meint, hey, eigentlich unendlich. Immer. Es gibt, du musst gar nicht anfangen, Striche zu machen. 7 mal 70 mal heißt unendlich. Jederzeit bereit zu vergeben. Und genau so ist er. Es ist keine Schuld zu groß, dass er sie uns nicht vergeben würde. Und er ist für meine Schuld gestorben, ist für deine Schuld am Kreuz gestorben, weil er uns so liebt. Und er sagt, hey, ich will dir immer wieder einen Neuanfang schenken. Und das sehen wir in dieser Geschichte auch bei dem Hahnenschrei. Ich habe lange gedacht, der Hahnenschrei, gell, das ist so eine Art Gerichtsschrei. Wir denken, boah, der Hahn schreit und der Petrus ist überführt. Ein Gerichtsschrei, es geht ihm durch Mark und Bein. Aber mir ist dann erst aufgefallen, eigentlich, gell, schreit der Hahn ja nicht einfach so zufällig, sondern der Hahn, er schreit am Morgen, wenn er spürt, boah, es wird hell, ein neuer Tag fängt an. Dann fängt der Hahn an zu schreien. Mitten in der Nacht schreit er normalerweise nicht, zu Gott sei Dank, wer einen Hahn in der Nachbarschaft hat. Mitten in der Nacht schreit er nicht, er schreit nicht einfach sinnlos, sondern er schreit dann, wenn er spürt, boah, jetzt geht die Sonne auf, der Tag bricht an, es wird langsam hell, es ist Zeit, die Hühner zu wecken, dass die mal vielleicht, gell, aus den Federn kommen oder in den Federn bleiben. Er schreit, wenn es Tag wird. Und dieser Hahnenschrei, ich glaube, wir können ihn auch als Hoffnungszeichen sehen. Der Hahnenschrei ist auch ein hoffnungsvoller Hinweis, hey, die finstere Nacht ist vorbei und es fängt ein neuer Tag an. Gott schenkt uns in seiner Gnade einen neuen Tag. Wir dürfen noch einmal neu anfangen. Das hat auch Petrus dann erlebt. Das ist ganz interessant, wenn wir dann weiterlesen bei Johannes 21, ist wieder ein Kohlenfeuer und Jesus bereitet da für die Jünger ein Frühstück vor und es kommt zum Gespräch zwischen Jesus und Petrus, auch wieder ein Kohlenfeuer, ganz interessant. Und wir merken da, Jesus ist bereit, ihm zu vergeben. Er gibt ihm eine neue Aufgabe, er sagt ihm, hey, weide meine Lämmer. Petrus, boah, ich brauche dich. Er sagt nicht, Petrus, ich bin so traurig, es hat mich so verletzt, es war meine finsterste Stunde und du hast mich verraten. Von dir hätte ich das nicht erwartet, von dir nicht, zuletzt von dir. Ich bin so enttäuscht. Petrus, geh mir aus den Augen, ich will dich nie mehr sehen. Sondern hey, wir merken, es ist so anders. Er vergibt ihm einfach. Nicht einfach, es hat ihn ganz viel gekostet. Er vergibt ihm und genau so macht es Jesus mit uns. Er hat uns immer wieder einen neuen Anfang. Das zeigt uns auch der Hahnenschrei. Der Hahn schreit und wir dürfen neu anfangen. Er schenkt uns eine neue Chance. Er sagt, hey, wir dürfen es doch mal versuchen. Hey, ich habe dir zwar schon 490 Mal vergeben, aber es gibt ein 491. Ist kein Problem für mich. Du bekommst eine neue Chance. Und ich denke, so ein bisschen am Ende der Predigt würde ich euch einfach gerne Zeit geben. Vielleicht in aller Stille über die Predigt nachzudenken, vielleicht auch mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hast du gemerkt, boah ja, da ist was, was mich von Jesus noch trennt. Und ihn dann auch in aller Stille im persönlichen Gespräch mit Jesus, ihm das zu sagen und ihn um Vergebung zu bitten. Aber vielleicht auch zu überlegen, ja, bin ich am Gift trinken im Moment? Bin ich irgendwo bitter geworden? Bin ich irgendwo verletzt worden? Und das trage ich immer noch mit mir rum. Und sprich doch auch mit Jesus darüber. Und ich werde diese Zeit der persönlichen Stille dann mit einem Gebet abschließen. Und Jesus, wir staunen darüber, wie gnädig du bist. Danke, dass du für uns und unsere Schuld gestorben bist und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass du so gerne bereit bist, uns zu vergeben. Hilf uns, nicht mit unserer Schuld allein zu bleiben, sondern einfach zu dir zu gehen. Und ich bitte dich, dass du uns auch bewahrst davor, dass wir bitter werden, dass wir Verletzungen mit uns rumtragen. Schenk, dass wir das auch bei dir abladen dürfen, dass wir vergeben können. Schenk das Wollen und das Vollbringen dazu. Amen.